Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft RS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute lassen wir uns in die Kunst der Unterwasservolkszählung einführen. Wissenschaftler des Netzwerks Census of Marine Life haben die Wesen der Weltmeere gesucht, gefunden und gezählt. Dann erfahren wir, welche Bäume die besten Klimaschützer sind. Und zum Schluss der Sendung klettern wir in eine Schlangenhöhle mit dem Segen der Götter.
Ihr Ahnen, wir grüßen euch. Sorgt euch nicht, wir sind gekommen, um euch zu begegnen. Bitte empfangt uns wohlwollend und schützt uns.
Durch Schlangenhöhlen, Klimadschungel und Meerestiefen begleitet sie heute Katharina Boxler. Die Weltmeere sind noch immer zu großen Teilen eine Terra Incognita oder besser eine Aqua Incognita. Wir wissen mehr über die Oberfläche von Mond und Mars als über den Untergrund und das Leben in unseren Meeren. Vor 10 Jahren startete ein internationales Forschungsprogramm, um Geheimnisse und Vielfalt der maritimen Unterwasserlandschaft zu ergründen. Karten sollten gezeichnet, Tiere fotografiert, Pflanzen beschrieben werden. Über 2000 Wissenschaftler aus 80 Ländern haben sich an diesem Projekt mit Namen Census of Marine Life, frei übersetzt Volkszählung in den Weiten der Meere, beteiligt. Im Herbst wollen sie ihre Resultate veröffentlichen. Christian Heuss hatte am großen Wissenschaftlerkongress AAAS in San Diego schon diese Woche Gelegenheit, mit Census-Forschern über ihre Entdeckungen zu sprechen.
Der sogenannte Census for Marine Life, diese meeresbiologische Untersuchung, die insgesamt über 650 Millionen Dollar gekostet hat, hat enorm viel neues Wissen über den Ozean und seine Bewohner zutage gebracht. Mit modernster Technik verfolgten die Forscher, wie Fischschwärme durch die Weltmeere treiben und wo sich mit GPS-Sendern markierte Wale, Thunfische oder Haie aufhalten. Sie tauchten mit Unterseebooten bis zum Meeresgrund, sammelten neue Tierarten oder haben den Meeresboden vermessen. Alleine über 1000 neue Tierarten entdeckten die Forscherinnen und Forscher in diesem Forschungsprojekt. Mikroskopisch kleine Planktonarten, Krebse, Schwämme, aber auch Fische und metergroße Korallen. Von jedem Tiefseetauchgang, so erzählt Jason Hall Spencer von der Plymouth University in England, von jedem Tiefseetauchgang seien die Forscher mit neuen Tierarten zurückgekehrt. Tierarten, die noch nie jemand gesehen habe. Auch wenn dieses Forschungsprogramm des Census for Marine Life über 1000 Arten neu beschrieben hat, die Forscher vermuten, dass über 95% der Meereslebewesen unentdeckt bleiben. Über 1 Million unbekannte Tierarten dürfte es in den Ozeanen noch immer geben. Jason Hall Spencer ist Meeresbodenökologe. Er erforscht Unterwasservulkane und Berglandschaften auf dem Meeresgrund und studiert, welche Lebewesen hier ein Habitat, ein Lebensraum bilden. 2007 konnte er mit einem Unterseeboot auch in der Arktis in die Tiefe tauchen. Und was er dort angetroffen hat, hat nicht nur ihn erstaunt. Er entdeckte riesige Korallenriffe. Seine Entdeckung habe der Lehrmeinung komplett widersprochen, denn Korallenriffe kannte man bis dahin nur von der Südsee aus wärmeren Gewässern. Doch diese Forschungsarbeiten zeigten, dass riesige Korallenriffe auch in kalten Gewässern der Arktik vorhanden und wichtigen Lebensraum für viele Krebs- und Fischarten bietet. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Studien sei denn auch, dass diese Korallenriffe Lebensraum auch für in dieser Region kommerziell wichtige Fischarten wie den Seeteufel oder den Dorsch bieten. Die Schleppnetzfischerei habe aber viele dieser mehreren tausend Jahre alten Korallenriffe wie mit Bulldozern plattgewalzt. Eine der Höhepunkte seiner Arbeit in den letzten 2 Jahren sei es denn auch gewesen, sagt Jason Hall Spencer, sich erfolgreich für große marine Schutzzonen einzusetzen. Durch die Forschungsarbeiten auf dem Meeresgrund konnten Gebiete bestimmt werden, wo die Korallenriffe noch intakt sind. Zusammen mit Behörden, Politik und Fischereivertreter sei es denn auch gelungen, große Schutzzonen, zum Beispiel entlang der schottischen Küste, zu errichten. Auch die Fischereivertreter machten bei diesen Bemühungen bereitwillig mit, denn es wurde ihnen schnell klar, dass eine weitere Zerstörung dieser Korallenriffe auch die Fischerei in Zukunft beeinträchtigen werde. Was die Fischereivertreter aber nicht wollen, sind irgendwelche akademischen Klugscheißer, die autonom über Meeresschutzzonen bestimmen. Wichtig ist, dass die Fischereivertreter aktiv am Einrichten von Schutzzonen teilnehmen und mitbestimmen können. Dieses Beispiel ist exemplarisch für die Arbeit der Forscher im Census for Marine Life, denn nach 10 Jahren Forschung und viel neuem Wissen über die Ozeane gehe es jetzt darum, dieses Wissen in eine aktive Meeresschutzpolitik zu transformieren, sagt die Juristin Christina Giurde vom Internationalen Naturschutzbund IUCN.
There is a process at the United Nations called the regular process of reporting on the state of the marine environment that they're hoping can sort of provide that level of information.
Zuhanden der Vereinten Nationen gäbe es jetzt zwar einen regelmäßigen Bericht zum Zustand der Meere, es fehle aber bisher noch die Verbindlichkeit, diese Erkenntnisse auch in aktive Politik umzusetzen. Noch stehe man hier am Anfang. Das offene Meer außerhalb der Küstenzone sei bis heute ein ziemlich rechtsfreier Raum.
The results of the census, the discoveries of the deep sea communities of corals and sponges have already informed.
Die Resultate des Census for Marine Life, diese Meeresbestandesaufnahme, habe, so Christina Giurde, bereits die Vereinten Nationen, die Weltfischereibehörde oder die Welternährungsbehörde FAO erreicht. Aufgrund dieses Wissens würden nun weltweit erste Schutzzonen errichtet. Und der Druck auf Politik und Regierungen, weitere solche Meeresschutzzonen zu errichten, werde sich wohl noch weiter erhöhen, sobald die Schlussresultate des Census for Marine Life im Oktober veröffentlicht werden.
Unermessliche Vielfalt in den Weiten der Weltmeere. Christian Heuss berichtete vom Internationalen Wissenschaftskongress AAAS in San Diego. Das AAAS ist das größte jährliche interdisziplinäre Wissenschaftler-Meeting. Tausende von Forscherinnen und Forschern präsentieren dort jeweils ihre neuesten Studien, teilen sich mit, tauschen sich aus. Mein Kollege Christian Heuss hat den Kongress vor Ort mitverfolgt und stellt uns einige der Highlights vor, über Leitung aus San Diego. Christian Heuss, Delfine sollen Diabetikern helfen, verkündete eine Forschergruppe. Wie das?
Ja, tatsächlich, Delfine könnten so etwas wie Modellsysteme in Anführungszeichen für das Verständnis der Zuckerkrankheit werden. Denn Delfine scheinen offenbar künstlich den Blutzuckerspiegel regulieren zu können, künstlich eine sogenannte Insulinresistenz zu erzeugen. Nun, was heißt das? Das heißt, dass das im Blut vorhandene Insulin nicht mehr dazu führt, dass der Zucker abgebaut wird. Und das führt dann eben zu einer langsamen Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Und diese ungewöhnliche Fähigkeit, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, der macht bei den Delfinen physiologisch Sinn. Delfine ernähren sich ja hauptsächlich von fett- und eiweißhaltiger Nahrung, Fische, und insbesondere das überdurchschnittlich große Gehirn der Delfine braucht große Mengen an Blutzucker. Blutzucker, den die Leber herstellen muss. Und um dieses überdurchschnittlich große Gehirn nun auch in Nahrungspausen mit genügend Zucker zu versorgen, stellen die Delfine einfach ihre Insulinresistenz an.
Was heißt das denn nun für Zuckerkranke, für Diabetiker? Was können die von diesen Ergebnissen oder diesen Entdeckungen vielleicht dereinst mal profitieren?
Zuckerkranke Menschen mit einer Typ-2-Diabetes, die haben eben genau auch diese Insulinresistenz. Dort ist es pathologisch, das heißt, dieses Insulin wirkt eben nicht mehr und durch das baut sich dann der hohe Blutzuckerspiegel auf mit all den Folgeerscheinungen. Und nun könnte, so spekulieren die Forscher, dieser Insulinschalter, den man in den Delfinen nun kennt, könnte das wertvolle Hinweise dafür geben, was auch in diesen Menschen mit einer Typ-2-Diabetes genau schiefläuft. Und das wiederum gibt vielleicht Möglichkeiten für neuartige Therapieansätze.
Nun haben Krebsmediziner von der Johns Hopkins Universität ebenfalls eine schlagzeilenträchtige Studie vorgestellt am AAAS. Sie haben von einem neuartigen Bluttest berichtet, den sie entwickelt haben. Was kann der?
Dieser Test erlaubt es, sehr sensitiv Krebszellen im Blut zu entdecken, spezifische Krebszellen zu entdecken. Denn der Test, der beruht auf der Erkenntnis, dass die Erbinformation in Krebszellen fehlerhaft angeordnet ist. Die Forscher sagten gestern, wenn man das Erbgut mit einem Buch vergleichen würde, dann seien Krebszellen die Reihenfolge der Kapitel verschoben. Und dank moderner Genomanalyse ist es nun möglich, solche Kapitelverschiebungen zu entdecken. Nicht nur könnten so Krebszellen von gesunden Zellen unterschieden werden, sondern auch der Krebstyp kann bestimmt werden. Der Test könnte also sehr sensitiv als Früherkennungsmaßnahme eingesetzt werden, aber auch als Kontrollinstrument, beispielsweise nach Tumoroperationen, denn damit könnte geprüft werden, ob der ganze Krebsherd operativ vollständig entfernt wurde. Allerdings sagten die Forscher auch, bis ein solcher Test in die Klinik kommen könnte, dürfte es noch einige Jahre dauern.
Christian Heuss, herzlichen Dank für diese Berichte direkt aus San Diego. Um eine Studie aus den USA geht's auch in unserem nächsten Beitrag. Umweltwissenschaftler haben in Maryland den Bäumen beim Wachsen zugeschaut. In den Wäldern dieses Bundesstaats im Osten der USA haben die Bäume nämlich einen veritablen Wachstumsschub durchgemacht. Der Klimawandel lässt sie offensichtlich ins Kraut schießen, berichten die Forscher in der Zeitschrift PNAS. Anita von Mont hat die Studie für uns studiert.
Maryland liegt an der waldreichen Ostküste der USA. In den dortigen Wäldern hat Sean McMahon mit seinen Kollegen vom Smithsonian Research Institute Erstaunliches beobachtet.
What we found out was that the forests in that area are growing faster.
Wir haben herausgefunden, dass die Wälder jüngst schneller gewachsen sind, als man es erwarten würde, wenn man von den Erfahrungswerten ausgeht. Alle Bäume, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Gattungen und Arten, sind schneller gewachsen.
Die Bäume, die so unerwartet schnell gewachsen sind, sind ganz unterschiedlich alt, zwischen 5 und 250-jährig. Gut zwei Jahrzehnte lang haben die Ökologen das Wachstum der Bäume erforscht. Sie verwendeten dabei auch historische Daten, etwa zum Wetter. Und sie untersuchten, was den Wachstumsschub der letzten 20 Jahre erklären könnte.
Hauptverantwortlich dafür sind die höheren Temperaturen, die längeren Vegetationsperioden und oder das zunehmende Kohlendioxid in der Atmosphäre. Wir wissen nicht, wie wichtig diese drei Faktoren nun im Einzelnen sind, aber dies sind die wahrscheinlichsten Gründe.
Die Forscher untersuchten auch andere Faktoren, zum Beispiel den Stickstoff im Boden mit seinem bekannten Düngeeffekt oder das zufällige Absterben vieler alter Bäume, die Platz schaffen für junge. Doch von all den möglichen Wachstumsbeschleunigern erschienen den Forschern am Ende nur jene plausibel, die mit der Klimaerwärmung zusammenhängen. Höhere Temperaturen, längere Vegetationszeiten und mehr CO2 in der Luft. Doch was heißt das nun? Könnte man daraus ableiten, dass die Bäume unseren CO2-Ausstoß kompensieren und den Klimawandel stoppen? Es sieht ja ganz danach aus, wenn die Bäume, die Sean McMahons Team untersucht hat, mehr CO2 aufnehmen und einbinden, weil sie schneller wachsen. Nein, sagt Sean McMahon, Co-Autor der Studie, das sei dann doch etwas kurzgeschlossen.
Wir wissen heute, dass der CO2-Gehalt in der Luft ständig weiter steigt. Selbst wenn die Bäume also mehr CO2 aufnehmen, so reicht das nicht, um das CO2 aufzunehmen, das wir freisetzen.
Die Wälder könnten unseren CO2-Ausstoß, einer der Hauptgründe für die Klimaerwärmung, nie kompensieren. Das sagt auch Christian Körner von der Universität Basel. Er erforscht seit 10 Jahren den Effekt von CO2 aufs Wachstum von Bäumen. Doch der Botaniker ist skeptisch. Er hat Zweifel, ob die Bäume in der Studie aus Maryland tatsächlich wegen dem CO2 schneller gewachsen sind.
Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass diese Bäume, die dort in Maryland in einem Wald stehen, nicht ein bisschen profitieren von dem CO2. Niemand kann das ausschließen. Aber es gibt keinen Beweis dafür.
Es gibt für ihn keinen Beweis, aber es gibt einen Gegenbeweis. Und den liefert Körner gleich selbst. Seit rund 10 Jahren besprüht eines seiner Teams in einem Wald bei Basel Bäume mit CO2, um so die Wirkung des Klimagases zu testen. Bis heute fand sich kein klarer Effekt.
bei unseren Laubbäumen in der Nähe von Basel finden wir, als wir vor 10 Jahren mit dem Experiment begonnen haben, bei einer Baumart, bei der Buche, eine Stimulierung, bei der Eiche sogar negative Effekte und bei der Hagebuche überhaupt keinen Effekt. Und nach 10 Jahren waren die Signale einfach weg.
Auch seien unerwartete Wachstumsschübe bei Bäumen kein ganz neues Phänomen. Die habe es Ende der 80er, 90er Jahre auch in Mitteleuropa gegeben. Christian Körner kritisiert schon lange, dass die Bedeutung der Wälder beim Klimaschutz überschätzt werde. Wir Menschen könnten CO2 und damit Kohlenstoff im Nu freisetzen, sagt er. Doch die Bäume brauchen Zeit, viel Zeit, für die Einbindung des Kohlenstoffs ins Holz.
Die dauert 100 Jahre im Durchschnitt bei unserer Forstwirtschaft, wo man mit Umtriebszeiten, also vom Pflanzen des Waldes bis zum Ernten etwa 100 Jahre annimmt. Und die Ernte geht dann sehr schnell, es kommt dann auf die Art der Nutzung an. Wenn der Wald wie in den Tropen nur einfach abgefackelt wird, um landwirtschaftliches Land zu gewinnen, ist der Kohlenstoff, der dort über lange Zeit eingebaut wurde, innerhalb von Stunden wieder in der Atmosphäre.
Christian Körner plädiert deshalb für einen differenzierten Umgang mit den Wäldern dieser Erde. Im Kampf gegen die Klimaerwärmung seien die alten, mächtigen Bäume zentral. Denn sie sind die großen CO2-Speicher und sollten deshalb stehen bleiben. Für die Holznutzung soll man vor allem junge Bäume nehmen. So wird beim Verbrennen massiv weniger CO2 frei. In diesem Punkt sind sich die Forscher aus Maryland und Basel einig. Wir Menschen kommen also nicht darum herum, alte Wälder zu schützen und Holz und fossile Brennstoffe sparsam zu verwenden. Nur so lässt sich der Klimawandel aufhalten. Die Natur kann uns diese Aufgabe nicht abnehmen.
Sie schlucken, was sie können. Anita von Mond berichtete über das Klimagas CO2 und den Appetit der Bäume. Und jetzt machen wir uns auf nach Indonesien, genauer zur Insel Flores. Hier erarbeitet die Entwicklungsorganisation Swiss Contact im Auftrag des SECO, des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft, ein Tourismuskonzept. Der Tourismus soll vor allem den einfachen Menschen zugutekommen, denn die Insel Flores gehört zu den ärmsten Gegenden Indonesiens. Menschen werden lokal zu Tourismusfachleuten ausgebildet, bisher weitgehend unberührte Natur für Urlauber erschlossen. Dazu gehört auch eine 170 Meter tiefe Höhle, Refugium von Fledermäusen und jenen, die sie verspeisen, darunter die seltenen Netzpythons, eine Riesenschlangenart. Peter Jacki hat sich aufgemacht in die Höhle mit der Frage, wie viel Mensch erträgt der Python?
Ihr Ahnen, wir grüßen euch. Sorgt euch nicht, wir sind gekommen, um euch zu begegnen. Bitte empfangt uns wohlwollend und schützt uns.
Andächtig, mit gesenktem Kopf und ernstem Gesicht, kniet ein einheimischer Bauer vor dem Höhleneingang und zelebriert für uns diese kleine Ahnenzeremonie. Für die Menschen hier ist Waiwau, so der ursprüngliche Name der Höhle, ein heiliger Platz, ein Wohnort der Ahnen. Niemand darf diesen Ort ohne dieses Ritual betreten. Am Ende schlägt der Bauer vorsichtig die Spitze eines kleinen weißen Hühnereis auf. Das offene Ei setzt er auf einen Bambusstock vor den Eingang der etwa 170 Meter tiefen Höhle. Die Höhle ist nur schwer erreichbar. Das allerletzte Stück Weg hierher war tückenreich. Zuerst durchwaten wir einen breiten Fluss mit glitschigen Steinen. Am anderen Ufer liegt der Höhleneingang an einem fast senkrecht abfallenden Abhang, gut versteckt hinter Bäumen. Das Wurzelwerk dient als Halt beim Aufstieg. In der einen Hand ein Stock, in der anderen das Tonbandgerät, auf dem Kopf eine Stirnlampe. So wartet der Reporter in der Höhle durch das stellenweise fast hüfttiefe, mit Fledermauskot durchsetzte Wasser. Man sieht den Boden nicht. Bei jedem Schritt das Risiko, auf dem felsigen, seifig glatten Untergrund auszurutschen. Diese Höhle ist atemberaubend, buchstäblich. Denn mit jedem Schritt weiter wird der Ammoniakgestank beißender, die Atemluft knapper. Man ringt nach Luft, kriegt Angst. Nach 90 Metern enthält die Höhenluft gerade noch 14% Sauerstoff. Mehr als ein Dutzend Netzpython aufs Mal wurden in dieser Höhle schon gesichtet. auf dem Menüplan dieses längsten Reptils des Planeten, das längste je entdeckte Tiermaß, 8,7 Meter, stehen fast nur Säuger, Fledermäuse, Ratten und bis zu rund 50 Kilo schwere Schweine. Belegt sind auch tödlich verlaufende Übergriffe auf Menschen. Doch in der Regel ist der Mensch nicht Opfer, sondern Täter. Jährlich fangen Menschen im gesamten Verbreitungsgebiet der Netzpython etwa eine halbe Million Exemplare zur Ledergewinnung. Aridaru, so heißt unser Führer. Er begleitet uns durch die Höhle und zeigt auf das, was wir in der Dunkelheit beinahe übersehen.
Schau, dort liegt ein Netzpython. Er liegt dort links oben, zusammengerollt in einer kleinen Seitenhöhle. Ich glaube, der ist etwa 4,5 Meter lang. Jetzt macht er sich ganz langsam davon. Vermutlich fühlt sich das Tier durch uns gestört. Jetzt ist es verschwunden.
Bis vor kurzem kannte außer einigen Einheimischen niemand diese Höhle. Bis das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, auf den Plan trat. Im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit setzt das SECO derzeit auf der Insel Flores ein flächendeckendes Tourismuskonzept um. Profitieren soll vor allem die arme Landbevölkerung. Ausführende Organisation vor Ort ist Swisscontact, die Entwicklungsorganisation der Schweizer Wirtschaft. So lobenswert das SECO-Projekt ist, so bedauerlich finden es Experten, dass auch diese Schlangenhöhle zur Touristenattraktion werden soll. Der Riesenschlangentourismus stößt zum Teil auf heftige Kritik. So etwas sagt der deutsche Zoologe und Riesenschlangenexperte Marc Aulia, Hände weg von dieser Höhle. Er kennt sie und rät nur Forschern mit einer Spezialgenehmigung, den Zutritt zu erlauben. Aulia befürchtet nämlich, dass die darin lebenden Flughunde und die anderen Fledermausarten derart gestört werden könnten, dass sie den Ort für immer verlassen. Und wenn diese Nahrungsgrundlage der Netzpython weg ist, dann verschwinden auch die Schlangen. Auch unser Guide Aridaru befürchtet, dass die Touristen das Ende des Biotops bedeuten könnten. Aridaru meint, Tourismus in dieser Höhle sei keine gute Idee.
Pythons sind hier sehr seltene Tiere. Besucher vertreiben die Fledermäuse. Das habe ich selber schon in einer anderen Höhle der Region beobachtet. Auch jene Höhle war voller Fledermäuse. Dann kamen mehr und mehr Touristen. Die Tiere in der Höhle, Fledermäuse, Schlangen und andere, flüchteten und kamen nie wieder zurück.
Trotzdem, die zuständige Tourismusbehörde von West Flores hat mit diesem Ort Großes vor. So wurde der lokale Name der Höhle, Wai Wau, ersetzt durch Snake Palace, Schlangenpalast. Dieser Name lasse sich besser vermarkten als die alte Bezeichnung. Konstant Nandus ist der zuständige Beamte.
Wir sind uns sicher, dass wir diese Höhle touristisch entwickeln werden. Damit bekommt sie einen sehr hohen Stellenwert.
Deshalb plant der Staat nun eine Straße, die zur Höhle führt. Das bedeutet noch mehr Touristen. Sehr gefördert als Touristenattraktion wird der Schlangenpalast durch den örtlichen Swisscontact-Projektleiter Thomas Ulrich. Er hat dieses Reptilienparadies auf eine neue Tourismuskarte gesetzt, die überall in der Gegend erhältlich ist. Frage an Thomas Ulrich: Wird damit Schweizer Steuergeldern mitgeholfen, ein faszinierendes Ökosystem zu zerstören? Er beantwortet die Frage nicht direkt.
Vom Ökosystem her bin ich auch stark der Meinung, das ist kein Platz, wo ein Massentourismus stattfinden darf. Und ich denke, entscheidend ist wahrscheinlich, welche Guides gehen mit welchen Leuten letztendlich rein.
Auch Thomas Ulrichs Auftraggeber, das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, betonte im Vorfeld unserer Reise, wie wichtig die Rücksicht auf die Natur ist bei der Umsetzung des Tourismusprojektes. Stefan Denzler, Projektleiter beim SECO, über die Planung auf Flores.
Eine ihrer Kernaufgaben ist, auch die ökologische Nachhaltigkeit zu beachten. Das heißt, im Tourismusplan dieser Regionen muss die Umwelt auch ein Thema sein.
Allen Erkenntnissen zum Trotz, das Schlangenprojekt wurde nicht begraben. Ungemach droht übrigens nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen. So können Fledermäuse die Tollwut übertragen. Zusätzliche Gefahren lauern im Kot der Fledertiere. Dazu der weltbekannte kanadische Fledermausforscher Brock Fenton. der vom Betreten tropischer und subtropischer Fledermaushöhlen dringend abrät.
Wer hineingeht, setzt sich krankmachenden Pilzsporen aus, die im Kot der Tiere sind. Diese Sporen können zu einer Histoplasmose führen. Solche Sporen gibt es auch im Kot von Vögeln, von Tauen etwa und Hühnern. Die Krankheit ist üblicherweise harmlos und macht meist nur grippeähnliche Symptome. Wenn hingegen das Immunsystem geschwächt ist, kann es lebensgefährlich werden.
Alle Kritik zum Trotz, die Hilfsorganisation SwissContact und mit ihr das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, sowie die indonesische Regierung wollen nicht auf die Schlangenhöhle als Touristenziel verzichten. Bereits waren weit über 100 Besucher drin. In den kommenden Jahren werden auf Flores mit Schweizer Hilfe weitere Naturkostbarkeiten dem Tourismus zugänglich gemacht. Zu hoffen ist, dass dies mit mehr Fingerspitzengefühl geschieht als beim Palast der Riesenschlangen.
Wenn Mensch und Tier sich nahe kommen oder zu nahe. Sie hörten eine Reportage von Peter Jacki zum Spannungsfeld von wirtschaftlicher Förderung und nachhaltiger Entwicklung. Das war Wissenschaft DRS2. Wissenschaft DRS2 können Sie im Internet nachhören und dort auch als Podcast abonnieren unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion und Moderation dieser Ausgabe Katharina Boxler. Sie hören uns wieder am nächsten Samstag, 12.40 Uhr oder morgen in der Wiederholung um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.